Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Herzlich willkommen. Sie heißen Gizeh, Arizona oder Milano. Und die etwas klobige Korksohle war jahrelang modetechnisch nicht gerade der letzte Schrei. Es geht um Birkenstock-Sandalen. Birkenstock hat seinen Sitz in Linz am Rhein und ist älter als die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Konzern hat sein Öko-Latschen-Image längst abgelegt und soll nun laut einem Medienbericht an die Börse gebracht werden. Das Milliardengeschäft mit den Latschen Made in Germany. Ein Thema in dieser Sendung. Und außerdem die Wirtschaftsbeschlüsse des G20-Gipfels, die Wirtschaftsprognose der EU-Kommission und wie Forscher mit Hilfe von Twitter Inflationserwartungen messen wollen. Wer redet mit wem? Gibt es ein sogenanntes Familienfoto? Wie deutlich wird der russische Krieg in der Ukraine in der Abschlusserklärung verurteilt? Atmosphärische Fragen und Geopolitik haben den G20-Gipfel in Delhi dominiert. Dabei geht es auf den Zusammenkünften der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt im Kern um Wirtschaftspolitik und auch um den Klimaschutz. Gestern ging der Gipfel zu Ende. Benjamin Eisel hat sich die Beschlüsse genauer angeschaut.
Laut Abschlusserklärung sollen die Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 verdreifacht werden. Die G20-Gruppe bekräftigte auch ihr Ziel, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Eine Forderung nach einem Ende der Nutzung von Öl, Gas und Kohle fehlt allerdings. Klimaschützern geht der Beschluss nicht weit genug. Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch kritisierte, insbesondere Russland und Saudi-Arabien hätten eine Ankündigung des Ausstiegs aus Öl und Gas verhindert. Die beiden Länder verdienen viel Geld mit fossilen Brennstoffen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Klimabeschluss als ungenügend. Indien feiert die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20. Der Bund aus 55 afrikanischen Staaten soll künftig, wie auch schon die EU, zu der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dazugehören. Indien hatte besonderen Wert darauf gelegt, seine G20-Präsidentschaft inklusiv zu gestalten und sieht sich als Brückenbauer zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern. Auch wenn die Staats- und Regierungschefs den Willen gezeigt haben, weiter gemeinsam nach Lösungen für Probleme des globalen Südens zu suchen, konkrete Beschlüsse, beispielsweise im Kampf gegen Armut, gab es kaum. Brasilien, das den Vorsitz als nächstes übernimmt, hat angekündigt, den Kampf gegen Hunger und Ungleichheit ins Zentrum seiner Präsidentschaft im kommenden Jahr zu stellen.
Benjamin Eisel war das über den G20-Gipfel in Neu-Delhi. Auf der Webseite der Modezeitschrift Vogue findet sich bis heute ein Artikel aus dem Jahr 2019. Ein ganzer Text widmet sich den Schuhen, die die Schauspielerin Frances McDormand damals auf der Oscarverleihung trug. Die Frau lief mit gelben Birkenstocklatschen auf die Bühne. Vor allem in den USA sind die einst als Öko-Latschen verschrienen Schuhe im Trend. Gepusht wird das durch Prominente und Influencer, die sich mit Birkenstocks zeigen. Dass man mit den Schuhen Geld verdienen kann, haben längst internationale Finanzinvestoren gemerkt, die mittlerweile eine Mehrheit an Birkenstock halten. Und jetzt soll die Firma laut Medienberichten milliardenschwer an die Börse kommen. Was bleibt da vom deutschen Unternehmen mit Sitz im beschaulichen Linz am Rhein? Mischa Erhardt berichtet.
Bangkok, Canberra, Montreal. Das sind Namen internationaler Städte, die Birkenstock für seine Betten- und Matratzenkollektion gewählt hat. Denn seit einigen Jahren ist das Unternehmen aus Linz am Rhein auch in diesen Bereich eingestiegen. Doch natürlich steht der Name vor allem für Fußbetten in Gesundheitssandalen. Doch den Öko- und Reformhaus-Flair hat die Marke seit längerem bereits abgestreift.
Also Birkenstock ist eine Kultmarke,
sagt der Fondsmanager vom Vermögensverwalter Akatis Hendrik Leber.
Das denkt man gar nicht, wenn man so an das Bild von deutschen Touristen im Ausland sieht mit ihren Birkenstock-Schuhen. Da machen die ja optisch keine allzu gute Figur. Aber speziell in den USA ist das eine Kultmarke, weil sie anscheinend sehr, sehr bequem sind. Und inzwischen ist Birkenstock, glaube ich, in 90 Ländern der Welt vertreten. Das ist eine echte Marke geworden. Auch wenn man das nicht so in die gleichen Kategorien packen würde, wie die klassische Pariser Mode oder italienische Mode.
Das dürfte denn in der Tat auch das Geheimnis des Erfolges von Birkenstock sein. 1963 kam die erste Gymnastiksandale auf den Markt. Und so war es zunächst Gesundheitspersonal, das mit den Ökoträtern durch die Gänge von Kliniken und Arztpraxen schlurfte. Danach wandelten auch Ökos und Hippies auf den Sandalen durch die Welt. Und bis heute ist es weniger die Schönheit, die die Produkte der Marke auszeichnet, sondern eher deren praktische Vorteile. Fernando Fastoso, Marketingprofessor an der Hochschule Pforzheim.
Birkenstock hat immer für zwei Aspekte gestanden, für das praktisch Sein, für die Funktionalität und für Qualität, die unhübsch war. Die Praktizität dieser Produkte, ohne auf die Schönheit zu achten, traditionell, wird heute als authentisch gewertet.
Zu den besonders wertigen Latschen aus dem Familienunternehmen gehören die des Apple-Gründers Steve Jobs. Die waren am Ende zwar nicht sonderlich schön anzusehen, kamen bei einer Auktion aber für fast $2,750 unter den Hammer. Heute schmücken die Hausschuhe auch millionenschwere Füße wie die von Heidi Klum oder Kate Moss.
Das sind Menschen, die sich alle Marken dieser Welt leisten könnten, wenn sie es wollten. Und Birkenstock ist bisher immer das Ungewöhnliche gewesen. Denn mit dieser Marke hätte man so jemanden, der modeaffin ist, wie Heidi Klum, nicht in Verbindung gebracht. Und das macht ja vielleicht auch das Provozierende, dass sie damit eine Message kommuniziert: Ich bin modebewusst und trage deswegen das Ungewöhnliche, das Unerwartete.
So hat Birkenstock sich vom Hippie-Treter zum Hipster-Liebling gemausert und weckt das Interesse großer Investoren im Luxuskonsumbereich. Vor 2 Jahren ist der französische Luxuskonzern LVMH mit Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior in das Unternehmen eingestiegen. Damals geschätzter Wert von Birkenstock rund 4 Milliarden Euro. Experten schätzten den Wert zu einem möglichen Börsengang in naher Zukunft auf zwischen mindestens 8 bis über 11 Milliarden Euro. In dieser Woche könnte einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC erfolgen. Auf Anfrage bei Birkenstock heißt es, das Unternehmen könne sich zu den vorliegenden Berichten nicht äußern. In Unternehmenskreisen heißt es jedenfalls, dass die Produktion auch künftig komplett in Deutschland erfolgen soll und nicht etwa in Asien. Klar, denn auch das Prädikat Made in Germany ist Teil der Erfolgsgeschichte von Birkenstock. Vielleicht künftig ja nach den Fußbetten auch im Bereich von richtigen Betten.
Mischa Erhardt über den möglichen Börsengang von Birkenstock. Und eine Sache wollen wir noch einmal sortieren. Und das machen wir mit Claudia Werle in Frankfurt am Main. Vom Birkenstock-Firmensitz in Linz am Rhein bis zur Frankfurter Börse ist es nicht so furchtbar weit. Warum dann laut Medienberichten ein Börsengang in den weit entfernten USA?
Das ist ja eben schon ein bisschen angeklungen. Das Unternehmen ist wirklich ein sehr, sehr alter deutscher Schuhhersteller. Die Anfänge, die reichen bis in das Jahr 1774 zurück. Es war auch lange ein Familienunternehmen, aber 2021 dann der Verkauf der Mehrheitsanteile. Birkenstock ist einfach kein deutsches Familienunternehmen mehr und von daher verschieben sich auch Interessen, aber auch die Ausrichtung des Unternehmens. Neben mir sitzt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Herr Nieding, warum ist es denn überhaupt so relevant, wo ein Unternehmen an die Börse geht?
Nun gut, das hat zum einen mal Prestigegründe natürlich. Jeder Börsenplatz will die besten Unternehmen an seinem Platz haben und auch, dass sie dort an den Markt gehen. Das hat auf der anderen Seite natürlich auch ist ein Zeichen für den Kapitalmarkt, wie stark der jeweilige Kapitalmarkt vor Ort ist. Und es hat natürlich auch Ertragsinteressen, die da ganz klar mit einer Rolle spielen.
Warum gerade USA? Es ist ja nicht nur Birkenstock, es ist auch der britische Chiphersteller Arm, der in New York an die Börse will?
Nun, da muss man, glaube ich, immer genau unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite Kapitalmarktbedingungen, die dafür sprechen, dass man an den einen Börsenplatz geht und an den anderen nicht geht. Es gibt aber auch natürlich Dinge aus dem eigenen Geschäft des jeweiligen Unternehmens heraus. Wir haben es ja gerade im Beitrag von Herrn Erhardt auch gehört. Birkenstock ist ja vor allen Dingen in den USA eine Kultmarke geworden. Und wenn ich da meinen Markt habe, dann macht es natürlich auch Sinn, dort an die Börse zu gehen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, in den USA ist das Geld, um es ganz klar zu sagen. Dort ist die Liquidität, damit ein solcher Börsengang erfolgreich ist. Dort werden die Preise gezahlt, die man auch sehen möchte. Wir haben ja gerade eine Preisrange von 8 bis 11 Milliarden gehört. Das ist ja schon mal ein ganz ordentlicher Betrag. Dort wird auch genug für Investoren getan, anders als das hier in Frankfurt der Fall ist.
Von welchen Faktoren hängt es ab, dass ein Börsengang erfolgreich wird?
Ja, zum einen muss das Kapital eben da sein, wie wir schon gesagt haben. Es muss eben die Nachfrage nach den Aktien da sein. Die müssen gezeichnet werden, die müssen ja letztlich gekauft werden. Es müssen Käufer da sein, die diese Aktien übernehmen. Und dann wird natürlich auch nach dem legislativen Umfeld geguckt. Das ist klar, das muss stabil sein. Das muss aber natürlich auch fürs Unternehmen interessant sein. Möglicherweise gibt es da auch noch entsprechende, ich sag mal, Unterstützungsmaßnahmen des Staates. Das sind alles Dinge, die wir in den USA sehr, sehr stark im Augenblick sehen und die auch sehr, sehr stark sind und leider hier in Deutschland respektive Europa nicht so.
Wenn wir an die 1990er Jahre zurückdenken, da gab es einen wahnsinnigen Boom hier. Das war die Zeit, als Infineon an die Börse ging. Das war die Zeit, als Taxifahrer um Ratschläge gefragt wurden. Warum ist davon nichts mehr übrig geblieben?
Ja, wir haben im Grunde genommen nichts draus gemacht, um es mal klar zu machen. Wir haben nach wie vor, ich sag mal, eine ähnliche Anzahl an Aktionären, wenn wir die Privataktionäre uns angucken, wie wir das damals hatten. Aber wir haben keine richtige Aktienkultur etablieren können aus der ganzen Sache heraus. Und damit das der Fall ist, meine ich, müssten wir unsere Altersversorgung auch sehr viel stärker aktienbasiert machen und auch vom Staat unterstützt bekommen, wenn man sich das mal anguckt, wie das in Skandinavien läuft. Dort gibt es staatliche Pensionsfonds in Anführungsstrichen. Das heißt, ein Teil des Arbeitseinkommens wird automatisch in Aktienkapital umgewandelt. Das wäre der Booster für diese ganzen Geschichten hier in Deutschland. Nur da ist die Politik sehr, sehr zögerlich. Immer noch ist Börse und Aktie mit dem bösen Kapitalismus gleichgesetzt, was ja nicht der Fall ist. Aber wenn Sie sich die Schulbücher angucken, da wird es den Kindern ja schon beigebracht.
Die wirklich großen Börsengänge finden mittlerweile woanders statt. Gut, es gab eine Ausnahme, das war Porsche. Warum hat gerade der deutsche Aktienmarkt so verloren, auch an Attraktivität zu verloren?
Weil das Geld nicht da ist, weil nicht genug für Investoren gemacht wird, weil man auch keine Steueranreize schafft für Investoren. Etwas, was in den USA alles sehr weitsichtig getan wird. Und wie gesagt, Börse hat immer noch so ein bisschen das kapitalistische Ogu.
Und ganz kurz zum Schluss, warum will ein Unternehmen wie Schott Pharma dann hier bewusst nach Deutschland an die Börse?
Ja gut, das ist ein heimisches Unternehmen mit heimischem Markt. Wenn die jetzt mehr Geschäft in den USA hätten, dann würden die mit Sicherheit auch so etwas erwägen.
Das sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Und nach den Meinungen von Herrn Nieding schauen wir jetzt auf die Lage beim deutschen Aktienindex. In der vergangenen Woche war die angespannt. Wie läuft das in dieser Woche?
Immerhin, der DAX ist mit deutlichen Pluszeichen in die Handelswoche gestartet, steht jetzt bei 15.791 Punkten. Aber von Euphorie kann man wirklich nicht sprechen. Viele Anleger wollen sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.
Wie sehr schauen denn Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen schon auf Mitte, Ende der Woche? Stichwort Zinsentscheide von FED und EZB.
Das ist das ganz große Thema. Es dürfte ein schwieriger Balanceakt werden, vor allem für die Europäische Zentralbank. Die Konjunkturaussichten für die Eurozone und da eben speziell für die größte, für die wichtigste Volkswirtschaft, die trüben sich immer weiter ein. Die Inflation ist nach wie vor hoch und egal, wie die Notenbanker sich entscheiden, es wird schwierig sein. Die Meinungen, was die EZB tun wird, die gehen noch ziemlich weit auseinander.
Der Chemiekonzern Covestro hat bestätigt, dass eine Ölfirma aus Abu Dhabi Interesse an einer Übernahme hat. Was ist da los?
Es ist Abu Dhabi National Oil, ein staatseigener Ölkonzern, nicht irgendein Ölkonzern, sondern derjenige, der fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate fördert. Hintergrund der Geschichte, die großen Ölkonzerne bereiten sich auf die Zeit nach dem großen Ölboom vor, wollen ihre Geschäfte auf breitere Basis stellen. Erdgas, Chemikalien, saubere Energie, das sollen wichtige Themenfelder in der Zukunft sein und da passt Covestro einfach hinein.
Und jetzt fehlt noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,0724 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei 2,63%. Und für die Feinunze Gold müssen am Mittag $1,926,01 gezahlt werden.
Claudia Werle war das mit Zahlen und Analysen an der Börse in Frankfurt am Main. Die Zeitschrift Economist stellte nicht fest, sie fragte nur in einer ihrer letzten Ausgaben, ob Deutschland erneut der kranke Mann Europas sei. In vielen Ländern des Kontinents dürften sich die Menschen da verwundert die Augen reiben. Ein krankes Deutschland? Denn ohne Zweifel geht es hier noch immer um eines der reichsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder Europas. Die EU-Kommission hat sich das heute ganz nüchtern angeschaut. Wo stehen die Mitgliedstaaten in diesem Jahr mit Blick Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Peter Kapern berichtet aus Brüssel und er verrät uns, ob Deutschland tatsächlich droht, den Anschluss zu verlieren.
Im Grunde genommen kann man die zentrale Botschaft der Sommerprognose der EU-Kommission ganz lapidar mit einem Satz auf den Punkt bringen. Die Europäer haben einen Igel in der Tasche. Sie geben also derzeit sehr ungern Geld aus. Bei Paolo Gentiloni hört sich das so an.
Stagnation of private consumption shows that high consumer prices for most goods and services have been taking a heavier toll than expected.
Die Stagnation beim privaten Konsum zeige, so der EU-Wirtschaftskommissar, dass die gestiegenen Preise für die meisten Waren und Dienstleistungen einen höheren Tribut einfordern als erwartet. Und diese Zurückhaltung der Konsumenten hinterlässt dann sichtbare Spuren in den Statistiken der Union.
The EU economy has lost momentum since spring.
Die Wirtschaft der EU hat also an Fahrt verloren seit dem Frühjahr, seit dem Zeitpunkt der letzten Prognose. Und deshalb muss die Brüsseler Behörde ihre Daten nach unten revidieren. In diesem Jahr sieht sie die EU-Wirtschaft nur noch um 0,8% wachsen, statt, wie im Frühjahr prognostiziert, um 1,1%. Und auch 2024 fällt das Wachstum geringer aus als bislang angenommen. Gentiloni sieht es bei 1,4%, nicht mehr bei 1,7%. Diese bestenfalls mittelmäßigen Aussichten haben allerdings eine Kehrseite, und zwar eine positive. Die Inflation gehe in der EU in diesem Jahr schneller zurück als erwartet, so Gentiloni.
The pace of decline in 23 is somewhat faster. Than projected in spring.
Im Jahresdurchschnitt geht er nun von 6,5% aus, nicht mehr wie bei seiner Frühjahrsprognose von 6,7%. Im kommenden Jahr liegt sie dann in der gesamten Europäischen Union bei 3,2%, in der Eurozone bei nur noch 2,9%. Die Sommerprognose der EU-Kommission steht auf einer schmaleren Zahlenbasis als die Frühjahrs- und die Herbstprognose. Es werden nicht die Wachstumsaussichten aller Mitgliedstaaten einzeln ausgewiesen, sondern nur die der 5 ökonomischen Schwergewichte. Die Zahlentabellen sind also viel übersichtlicher und umso deutlicher fällt ins Auge, nur die Wirtschaft eines einzigen dieser 5 Länder schrumpft in diesem Jahr.
In Germany, GDP over the first half of the year was significantly weaker than previously expected.
Im ersten Halbjahr 2023 sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich schlechter ausgefallen als zuvor angenommen, so Gentiloni.
Declines in real wages weighed on consumptions, while external demand led to subdued exports.
Reallohnverluste lasteten auf dem privaten Konsum, geringere Nachfrage aus dem Ausland dämpfe die Exporte. Deshalb werde das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4% schrumpfen, während es in Frankreich um 1% zulegen wird, in Spanien sogar um 2,2%. Für das nächste Jahr sieht die Kommission in Deutschland ein Wachstum von 1,1%, in Frankreich von 1,2% und in Spanien von 1,9%. Die Daten werden sich also einander annähern. Ist es vor diesem Hintergrund der Kommissionszahlen also gerechtfertigt, Deutschland als kranken Mann Europas abzustempeln und das reformfreudige Frankreich zum besseren Deutschland zu erklären? Gentiloni macht deutlich, dass er von solchen zugespitzten Urteilen nichts hält.
There are differences between France and Germany, but these are not enormous differences.
Klar gäbe es Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, aber die seien eben nicht sehr groß.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Soll ich mir eine neue Waschmaschine bald kaufen oder warte ich noch was? Wird die Maschine teurer oder vielleicht sogar günstiger? Konsumentinnen und Konsumenten treffen ihre Entscheidungen auch anhand von ihren Inflationserwartungen. Und diese Erwartungen haben wiederum eine Bedeutung für die Entscheidungen der Politik und die der Europäischen Zentralbank. Die Herausforderung: Bisher lassen sich die Inflationserwartungen der Verbraucher kaum in Echtzeit messen. Ein Team von Forscherinnen und Forschern aus Frankfurt will das jetzt ändern, mit Hilfe von Informationen auf der Plattform X, die früher Twitter hieß. Gregor Lischka berichtet.
Wer die Inflation eindämmen will, der braucht nicht nur ein gutes Gespür für volkswirtschaftliche Kennzahlen, sondern offenbar auch eine gute Portion Menschenkenntnis. So schreibt die Europäische Zentralbank auf ihrer Website, die Inflationserwartungen der Menschen besser zu verstehen, hilft uns, besser fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau dabei helfen könnte in Zukunft ein eher ungewöhnliches Prognosetool der Frankfurt School of Finance and Management.
Wir nutzen Twitter. Ja, wir nutzen Twitter und sagen, schau, Twitter ist nicht nur eine Plattform, in der Individuen ihre Meinung äußern, sondern wo tatsächlich Informationen, die wirklich wirtschaftlich relevant ist, verfügbar ist.
Sascha Steffen, Professor an der Frankfurt School of Finance. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, äußern sich tagtäglich Menschen zu den verschiedensten Themen. Dementsprechend auch zu den Entwicklungen von Preisen und der Inflation. Mithilfe von maschinellem Lernen und KI-Anwendungen können die Frankfurter Forscherinnen und Forscher rund um Sascha Steffen diese Tweets von privaten Nutzern erkennen und in einem Index zusammenführen. Dieses Vorgehen berge viele Vorteile gegenüber anderen Messverfahren.
In der Regel sind sie auf sogenannten Umfragen basierend. Ja, die sind in der Regel vierteljährlich. Ja, das heißt, ich habe wirklich nur viermal einen Snapshot innerhalb eines Jahres, in dem ich das messen kann.
Zwar stehen Zentralbankern auch schon jetzt tagesaktuelle Daten zu Inflationserwartungen zur Verfügung. Die beziehen sich aber meist auf professionelle Finanzmarktakteure, also auf eine nur sehr spezielle Gruppe.
Wir messen die Inflationserwartung von privaten Haushalten. Ich glaube, das ist auch eines der wesentlichen Aspekte und auch Erneuerungen, dass wir halt entgegen dem, was man normalerweise macht, wenn man Inflationserwartung misst, dass wir tatsächlich hier an die Privatperson direkt rangehen können sozusagen und sehen, was denken die denn tatsächlich darüber, wie sich die Preise in der Zukunft entwickeln werden.
Wenn also eine Nutzerin auf der Plattform X, ehemals Twitter, sich öffentlich darüber sorgt, dass die Energiepreise weiter steigen werden, dann steigt auch der Inflationserwartungsindex der Frankfurt School of Finance. So soll der Index dabei helfen zu verstehen, wann und wie Menschen eventuell ihr Geld ausgeben. Werden sie also vielleicht schnell in Anschaffungen wie eine Waschmaschine oder ein neues Auto investieren oder eher sparen und sich auf Waren des täglichen Bedarfs fokussieren? Diese Informationen seien auch nicht nur für Zentralbanker relevant.
Dann wissen auch beispielsweise die Finanzindustrie, Asset Manager oder auch Hedge Funds, was auch immer sie haben, darüber, okay, welche Unternehmen würden dann unter Umständen in dieser Zeit besser performen als andere.
Die Forscherinnen und Forscher an der Frankfurt School of Finance and Management zeigen sich überzeugt, dass ihr Index verlässlich und auch repräsentativ ist. Selbst angesichts der Tatsache, dass die Nutzergemeinde auf Twitter bzw. X kein wirkliches Spiegelbild der Gesellschaft ist und auch nicht jeder einzelne Fake-Account von den KI-Anwendungen herausgefiltert werden kann. Sascha Steffen führt für seinen Index als Gütesiegel ins Feld. Dessen Ergebnisse würden mit den deutlich aufwendigeren und zeitintensiveren Umfrageergebnissen der Bundesbank zum Beispiel korrelieren.
Und dementsprechend zeigt das, dass unser Maß entsprechend gut performt.
Ob so ein Index aber in Zukunft der EZB tatsächlich dabei hilft, ihre Menschenkenntnis zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu treffen, das steht wiederum auf einem anderen Blatt.
Gregor Lischke war das. Und jetzt kommt die Wirtschaftspresseschau. Darin geht es unter anderem um die Ankündigung der USA, der EU und weiterer Länder, mit einem Transportprojekt Chinas neuer Seidenstraße Konkurrenz zu machen. Dazu schreibt die Märkische Oder-Zeitung.
Dass China mit seiner neuen Seidenstraße nicht nur seine Wirtschaft weiter in Schwung bringen wollte, schwante den westlichen Ländern schon länger. Allerdings dauerte es eine Weile, bis die Einsicht wuchs, dass man im gleichen Maße, wie China seine Einflusssphäre ausbaute, selbst an Bedeutung verlor. Deshalb wird es Zeit, dass die groß angekündigten Alternativen zur neuen Seidenstraße in Gang kommen, wie nun das Großprojekt von EU, Golfstaaten, Indien und den USA. Der sogenannte Global Gateway der EU oder die Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen der G7 wollen statt strangulierender Bedingungen mit Transparenz, Partnerschaft und Fairness überzeugen. Man kann nur hoffen, dass die beteiligten Länder das auch so sehen. Skeptischer ist da die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Westen schlägt zurück. Nachdem China lange seinen Einfluss in der Welt mit günstigen Krediten und großen Infrastrukturprojekten ausbauen konnte, nutzen nun die Vereinigten Staaten mit ihren Partnern den G20-Gipfel in Indien, um Ähnliches anzukündigen. So fasziniert die Vision einer schnellen Zugverbindung zwischen Indien und Europa, so wird munter über Pipelines spekuliert, über die künftig grüner Wasserstoff aus dem Morgenland in das Abendland fließt. Zugleich will man die Finanzorganisationen in Washington stärken. So soll ein neues Instrument die Weltbank in die Lage versetzen, mehr Kredite zum Wohle aller auszureichen. Doch Vorsicht, nicht alles, was schön aussieht, rechnet sich. Diese schmerzhafte Erfahrung machen gerade die Chinesen mit politisch motivierter Kreditvergabe. Das muss der Westen besser machen. Also bitte keine weitere Seidenstraße.
13.59 Uhr ist der Deutschlandfunk. Das war die Wirtschaftspresseschau und das war die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten melden sich die Kolleginnen und Kollegen von Deutschland heute. Ein Thema dann: Christopher Street Day auf dem Land. Ein Zeichen für Vielfalt jenseits der Großstadt. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Benjamin Hammer.